Das Thema heute ist, ich wäre gern wie, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst. Vielleicht, wenn du manchmal vor dem Spiegel stehst und dann merkst, oh, so richtig zufrieden bist du mit deinem Aussehen nicht. Eigentlich würdest du dir wünschen, dass du anders aussiehst. Und dann denkst du vielleicht manchmal, oh, ich wäre so gern wie, und dir fällt eine Person ein. Vielleicht auch, wenn du manchmal bei Insta oder bei TikTok scrollst und dann siehst, was Leute so krasse Sachen können oder was sie erleben, wie viele Freunde sie haben. Und vielleicht kommen dir dann manchmal so Gedanken und du denkst, oh, ich wäre eigentlich wirklich gerne wie. Oder vielleicht guckst du dich in deiner Klasse manchmal um und du siehst, da gibt es Leute, die sind einfach super beliebt. Denen scheint alles zu gelingen. Und dann guckst du dein Leben selber an und du denkst an die Dinge, die dir nicht gelingen. Oder du denkst an die Momente, wo du dich selber einsam fühlst und wo du merkst, oh, eigentlich wäre ich gerne wie. Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, wie du diesen Satz beenden würdest. Vielleicht fällt dir gleich irgendein Name ein. Vielleicht merkst du auch, oh, das beschäftigt mich gar nicht so. Und ich glaube, grundsätzlich ist überhaupt nichts Schlimmes daran, wenn man solche Gedanken hat wie, ich wäre gern wie, und dann fällt dir vielleicht irgendeine Person ein, die du wie als Vorbild hast. Weil ich glaube, Vorbilder, die führen manchmal dazu, dass wir uns Dinge trauen, Dinge ausprobieren, neue Fähigkeiten lernen, und es ist was richtig Gutes. Aber ich glaube, manchmal sind diese Gedanken, ich wäre gern wie, die können wie gefährlich werden. Nämlich an dem Punkt, wo ich anfange, mich zu vergleichen. Und in dem Punkt, wo ich mich vergleiche und ich merke, das hat einen negativen Einfluss auf mein Selbstwertgefühl. Wenn dann so Gedanken kommen wie, erst wenn ich so bin, wie, dann kann ich mit mir selber zufrieden sein. Und ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst, aber diese Gedanken, die zeigen erstmal etwas, was wahrscheinlich jeder von uns kennt, nämlich, dass es Dinge gibt in unserem Leben, wo wir wie einen Mangel erleben, wo wir unzufrieden sind, wo wir uns vielleicht wünschten, dass wir beliebter sind, wo wir uns vielleicht Gemeinschaft wünschen würden, wo wir uns bestimmte Fähigkeiten wünschen würden. Und das, was ich selber in meinem Leben vermisse, wenn ich das bei jemandem anders entdecke. Und ich glaube, ganz oft, wenn wir solche Gedanken zulassen, dann sind sie mit Schmerz verbunden. Nicht so sehr irgendwie von unserem Körper, sondern eher so in unserem Herzen. Und es führt dann vielleicht dazu, dass du dich manchmal minderwertig fühlst. Dass du zwar vielleicht schon mal gehört hast, dass Gott dich richtig, richtig gut gemacht hat und du einzigartig geschaffen bist, aber wo du so merkst, so richtig in meinem Herzen kann ich das nicht glauben. Und ich will mit euch heute so genau über diese Gedanken nachdenken und überlegen, wie kann ich eigentlich gut damit umgehen, wenn mir solche Gedanken kommen. Weil vielleicht kennst du das. Und was kann ich dann ganz, ganz praktisch tun? Und dazu will ich in so einem ganz ersten Punkt mit euch mir erstmal einige Art und Weise angucken, wo ich sagen würde, das ist nicht so eine gesunde Art und Weise, drüber mit solchen Gedanken umzugehen. Und trotzdem rutschen wir da manchmal so rein. Ein was ich nämlich glaube, was ganz oft mit Vergleichen zusammenhängt, das nennt man, habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass man neidisch ist. Also wenn du Dinge in deinem Leben, es wird nicht so richtig mit dem Schliff, ich muss mal ganz kurz schütteln. Also neidisch zu sein, das heißt, ich habe extra bei Wikipedia nochmal nachgeguckt, wie die das definieren. Und Wikipedia sagt tatsächlich dazu, also neidisch, das ist dann, wenn eine Person Dinge, Güter, über Güter verfügen möchte, die eine andere Person hat oder ihr diese nicht gönnt. Und dabei geht es nicht nur um materielle Besitztümer, sondern manchmal auch um immaterielle Vorzüge wie Attraktivität, Erfolg, Freundschaften oder irgendwelche Privilegien. Also wenn ich etwas will, was eine andere Person hat, oder wenn ich ihr es nicht gönnen kann. Und auch die Bibel, die redet tatsächlich relativ oft über Neid und es wird relativ wenig darüber gepredigt. Ich habe euch mal ein paar Bibelstellen dazu mitgebracht. Da steht zum Beispiel im Jakobus 3, Vers 16, wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Also das eine, was die Bibel sagt, ist, hey, Neid, das ist wie eine Tür zu Unrecht. Und du kannst vielleicht sagen, also Neid, das tut ja niemandem weh. Also außer vielleicht dir selber. Weil ich glaube persönlich, dort, wo wir anfangen, neidisch zu sein auf andere, da wird unsere Seele, unsere Gedanken und Gefühle wie innerlich finster. Aber ja, erstmal tut es niemandem anders weh, wenn ich neidisch bin. Und die Bibel sagt jetzt aber, hey, sobald du neidisch bist, machst du wie die Tür auf. Und es kann sein, dass du dann Dinge tust, die Gott nicht cool findet und die deinem Leben nicht gut tun. Und wenn wir das in der Bibel uns so mal angucken, da gibt's ganz viele Geschichten. Vielleicht kennst du die eine oder anderen. Gleich der erste Mord in der Bibel, der geschieht aus Neid. Kain bringt Abel um. Jakob betrügt seinen Zwillingsbruder, weil er neidisch ist. Die Brüder von Josef verkaufen ihn in die Sklaverei, weil sie neidisch sind auf ihn. Saul, ein König, ist neidisch auf David, der erfolgreicher ist, was militärische Streifzüge angeht. Und im Neuen Testament lesen wir sogar, dass Jesus aus Neid an Pilatus ausgeliefert wurde. Und Neid hat es sogar in die 10 Gebote geschafft. 10 Dinge, wo Gott sagt, hey, damit dein Leben gelingt, da solltest du dich dran halten. Und dort steht, hey, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Frau, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was dein Nächster besitzt. Also biblisch betrachtet sagt Gott, hey, Neid ist keine coole Idee. Man könnte sagen, biblisch betrachtet ist Neid Schuld. Das, was uns zerstört, was unser Leben irgendwie zerstört, was es bitter und hart macht und dem entgegensteht, was Gott eigentlich für unser Leben will. Und vielleicht hast du das sogar selber schon erlebt, dass an dem Moment, wo du neidisch bist, du gemerkt hast, hey, da ist zum Beispiel Selbstmitleid nicht weit weg. Da sind vielleicht Minderwertigkeitsgefühle nicht weit weg. Da bist du vielleicht schnell frustriert, du bist schnell ärgerlich oder gehässig gegenüber anderen. Du kannst dich nicht mehr mitfreuen mit deinen Freunden, die vielleicht was richtig Cooles erleben, aber du denkst dran, warum erlebe ich es nicht? Und ich glaube tatsächlich, dass Neid wie so ein Gift ist, was sich in unsere Seele hineinfrisst. Und das Spannende ist, wenn wir neidisch sind, dann stehen wir manchmal vielleicht vorm Spiegel und wie du das hier an diesem Spiegel siehst, siehst du durch diesen Blick von Neid dich nicht mehr selber, so wie Gott dich gemacht hat, sondern da ist irgendwie, da steht was zwischen dem Bild, was Gott für dich hat und dir selber. Du siehst es nur noch verschwommen, was Gott eigentlich mal über dich gedacht hat. Und wenn eine zweite Person hinter dir vor diesem Spiegel stehen würde, dann würdest du auch sie nicht so sehen, wie Gott sie gemacht hat. Sondern da verschwimmt was. Da steht etwas zwischen dem, wie Gott sich wünscht, dass du andere Menschen siehst und dem, wie du sie tatsächlich wahrnimmst. Es ist wie getrübt oder verschmiert, dein Blick, könnte man denken. Und wenn Vergleichen demzufolge in Neid endet, wenn es uns nicht gut tut, und ich würde trotzdem vermuten, viele von uns diese Gedanken irgendwie kennen, dann ist so ein zweiter Punkt ziemlich spannend, nämlich mal genau hinzuschauen und zu fragen, hey, wie kann ich denn dann gut damit umgehen in dem Moment, wo mir solche Gedanken kommen? Was mache ich denn dann ganz praktisch? Und ich will mir das mit euch gemeinsam anschauen an einer biblischen Geschichte. Und die hat was mit Neid zu tun. Neid hat nämlich eine ganz, ganz fiese Eigenschaft. Neid fühlt sich meistens gerecht an. weil ich es als ungerecht empfinde, dass jemand anders etwas hat, was ich mir wünschen würde. Und genauso ging es einer Person in der Bibel auch. Gleich auf den ersten Seiten, im 1. Mose 4, lesen wir nämlich von dieser Geschichte von Kain und Abel. Und ich möchte sie euch mal vorlesen. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger und brachte Kain zur Welt. Da sagte sie, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Danach brachte sie seinen Bruder Abel zur Welt. Abel wurde Hirte und Kain wurde Ackerbauer. Eines Tages brachte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar. Die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer, doch Kain und dessen Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte Kain, warum bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben. Hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Kain sagte zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und als sie auf dem Feld waren, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und erschlug ihn. Eine ganz schön krasse Geschichte. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Also da gibt es zwei Geschwister, die haben irgendwie zwei verschiedene Berufe gelernt und bringen schließlich Gott ein Opfer dar. Das hat man damals so gemacht. Aber nur eins, so lesen wir das in der Bibel, nämlich das von Abel, gefiel Gott. Und es gibt so verschiedene Theorien darüber, warum es eben nur das eine von Abel Opfer war, was Gott irgendwie gut fand. Da gibt es ein paar Leute, die vermuten, dass Abel die ersten Tiere seiner Herde, die ihm geboren wurden, Gott als Opfer bringt, dass Gott sozusagen sagt, das hat ihn mehr gekostet als der Kain, der nur irgendetwas von seinem Ertrag als Opfer bringt. Und vielleicht hat Gott deswegen das Opfer von dem Abel eher wohlwollend angeschaut. Oder dann gibt's andere schlaue Leute, die sagen, nee, das liegt daran, dass schon auf diesen ersten Seiten deutlich werden soll, dass Gott ein Gott ist, der gar nicht so auf den Status guckt, wie der Kain, der Erstgeborene ist, sondern schon auf diesen ersten Seiten der Bibel soll deutlich werden, Gott hat ein Herz für die vermeintlich Schwachen sind, die bisschen Benachteiligten. Der Bibeltext selber schweigt ja dazu, warum nun das eine Opfer besser sein soll als das andere. Und ich will gar nicht mit euch auch so über diese Gründe nachdenken, weil ich behaupte mal, das kennen wir alle. Es geht auf unsere Welt unterschiedlich zu, irgendwie auch ungerecht. Ich mache euch mal ein paar Beispiele. Also da gibt es zwei Leute, die lernen genau gleich viel für eine Mathearbeit. Und der eine kriegt eine 1 und der andere kriegt eine 4. Oder zwei Personen, gleiches Alter, sind in der gleichen Stadt geboren und der eine kriegt weniger Taschengeld als der andere. Oder auch bei Gott. Der eine betet genauso lang wie der andere und der eine darf später von der Gebetserhörung erzählen und der andere nicht. Und ich glaube, dass das total gut ist, auf unserer Welt sich gegen Ungerechtigkeit stark zu machen. Aber irgendwie gehört es auch ein Stück zu unserem Leben dazu. Manchmal geht es ungerecht zu, unterschiedlich. Und das, wie der Kain auf diese Ungerechtigkeit reagiert, ist, dass er neidisch wird auf den Abel. Und wisst ihr, ich glaube, wir kennen das alle. Die Angst dahinter ist ganz oft zu sagen, hey, ich komme vielleicht zu kurz. Es gibt vielleicht nicht genug für mich, wenn Gott jetzt nur das Opfer von dem einen ansieht. Bei Kain ist es so. Und wir haben gelesen, dass Kain zornig geworden ist. Und ich finde es super spannend, wie Gott jetzt darauf reagiert. Er sagt, warum bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben. Hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Also das, was Gott hier sagt, ist, lass dich nicht auf alle Gedanken ein, die dir in so einer Situation kommen. Gib ihnen nicht nach. Andere Übersetzungen schreiben hier, herrsche über deine Gedanken. Weise deine Gedanken in die Schranken, könnte man sagen. Und Gott sagt hier, hey Kain, du hast Verantwortung für das, was du jetzt gerade denkst. Er sagt sowas wie, glaub nicht, gib dem nicht nach, glaub nicht alles, was du jetzt an Gedanken so hast, geh nicht jedem Impuls gleich nach, sondern herrsche über deine Gedanken. Wie könnte das aussehen? Es gibt eine Bibelstelle im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 1, da steht, legt ab alle Bosheit, alle Falschheit und Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung. Und das Spannende ist, dieses Wort legt ab, das könnte man oder hat man auch benutzt, um zu sagen, ich lege mein Kleidungsstück ab, ich ziehe was aus. Und ich glaube, das ist das, wozu Gott uns einladen will. Er sagt, hey, wenn du merkst in deinen Gedanken, du bist neidisch auf jemanden anders, dann nimm diese Gedanken und bring sie zum Kreuz und leg sie dort ab. Biblisch gesehen würde man sagen, Neid gehört ans Kreuz, zu Jesus, zu Gott. Neid ist Schuld und die dürfen wir bekennen vor Gott. Es gibt einen Bibelvers, der steht im 1. Johannes 1, Vers 9. Dort steht, wenn ihr eure Schuld, eure Sünden bekennt, dann erweist sich Gott als treu und gerecht und er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Also Gott sagt, wer seine Schuld bekennt, der wird gereinigt von allem Bösen. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ihr habt es hoffentlich schon mal gemacht. Reinigen heißt, das, was davor war, das ist danach nicht mehr da. Und das, was Gott sozusagen sagt, ist, hey, wenn du Neid bekennst, wenn du zu Gott gehst und sagst, Gott, hey, das stimmt, ich habe Gedanken und ich merke, ich gönne meinen Freunden nicht dort, wo ihnen Dinge gelingen, die ich mir auch wünsche. Ich würde mir wünschen, dass Dinge, die der andere irgendwie hat, dass ich die auch hätte. Und ich merke, ich gönne dem das nicht. Und ich gehe zu Gott und sage, vergib mir das. Vergib mir, wo ich neidisch bin. Dann sagt Gott, das, was dann passiert ist, er reinigt uns von allem Bösen. Und ich finde das Spannende an diesem Bild von diesem Spiegel ist, dass das manchmal tatsächlich auch ein erstes Mal passiert und dann kommen wieder Gedanken von Neid. Und dann dürfen wir wieder zu Gott gehen und dürfen sagen, hey, Gott, ist mir schon wieder passiert. Aber ich danke dir, dass ich zu dir kommen darf und dass ich dich um Vergebung bitten darf. Und dass ich erleben darf, wie du selbst in meine Gedanken, in meine Gefühle hineinkommst und es Stück für Stück sauberer wird. Und wenn dort steht, dass Gott uns reinigt von allem Bösen, dann heißt es, dass ich, wenn ich jetzt vor dem Spiegel stehe, viel mehr wieder die Person sehen darf, die Gott in mir sieht. Und auch wenn jemand anders mit mir gemeinsam in diesen Spiegel schauen würde, dann würde ich auch diese andere Person viel mehr so sehen dürfen, wie Gott sie gemacht hat. Weil Gott sagt, hey, da ist was sauber geworden, da bin ich gereinigt von dem, was Neid in meinem Leben wie mir den Blick verstellt hat. An diesem Beispiel von unserem Spiegel, da sehen wir, wer seine Schuld bekennt, da verändert sich der Blick auf mich selber und auch der Blick auf andere. Und das Dritte ist, ein dritter Punkt, über den ich mit euch drüber nachdenken kann, ist, selbst wenn ich das mache, wenn Gedanken kommen von Neid und ich gehe zu Gott hin und sage, Gott, es tut mir leid, vergib mir. Und Gott reinigt mich, dann ist die Frage, aber wie kann ich stattdessen besser reagieren? Weil es ist ja immer noch diese Gedanken davon, oh, ich hätte so gern, keine Ahnung, mehr Freunde. Oder ich habe einen Mangel, den ich wahrnehme und wo ich merke, ja, mir geht's gerade nicht so gut. Und diese Frage, wie kann ich anders darauf reagieren als mit Neid? Was ist eine göttliche Reaktion? Da will ich mit ein paar letzten Gedanken mit euch noch teilen. Ich glaube, dass es nämlich total wichtig ist, wahrzunehmen, wie es mir geht. Und auch wahrzunehmen, dass es manchmal Dinge gibt, wo ich merke, ja, die fehlen mir. Seelsorgerlich würde man sagen, es ist dran, dann darüber zu trauern, auch traurig zu sein und wahrzunehmen, ja, in diesem Bereich geht es mir gerade nicht gut. Ich empfinde vielleicht Angst, dass ich nicht genügend Freunde habe. Oder ich empfinde Angst, dass ich bestimmte Dinge nicht schaffe oder dass ich mir bestimmte Dinge nicht gelingen. Aber ich glaube, die Einladung von Gott ist, dass ich diese Gefühle zu Gott bringen darf. Ganz praktisch könnte das heißen, zu sagen, Gott, ich bringe dir meinen Schmerz. Der Kain hätte in unserer Geschichte zu Gott sagen können, Gott, hey, das tut mir weh, dass du das Opfer von dem Abel angenommen hast, aber meins nicht. Und ich glaube, Gott hält es aus. Kain hätte auch sagen können, ich ärgere mich darüber. Gott, ich ärgere mich darüber, weil ich habe das Gefühl, dass mein Opfer nicht gut genug ist. Und ich glaube, Gott hält es aus. Und ich glaube, das ist so, das zwei Schritte, die wir tun können. Erstens wahrzunehmen, ja, da habe ich irgendwie einen Schmerz, da geht es mir gerade nicht gut. Und damit zu Gott zu gehen, zu sagen, Gott, ich bring dir das. Ich bring dir meine Angst, dass ich zu kurz komme. Und dann, ich glaube, so ein dritter Schritt, zu dem Gott dich heute einlädt, ist dieses, dass du vertrauen darfst, dass Gott noch viel mehr im Blick hat, was du brauchst. Es gibt eine Person in der Bibel, vielleicht auch noch mehr, aber eine, die ich rausgesucht habe, die hätte eigentlich allen Grund gehabt, neidisch zu sein. Das ist der Abraham. Abraham hat vor langer, langer Zeit gelebt und ihr müsst wissen, in der Zeit, wo Abraham gelebt hat, da war es schon gut, wenn man reich war, aber ganz wichtig war, dass man Kinder hatte, Nachkommen, am besten Söhne. Wenn du die nicht hattest, dann warst du nicht angesehen und der Abraham und seine Frau, die waren zwar reich, aber sie konnten keine Kinder bekommen. Und eigentlich hätte der Abraham allen Grund gehabt, um neidisch zu sein auf die Leute um ihn herum, die viele Kinder bekommen hatten. Und wisst ihr, dann kommt diese eine Nacht, wo er in seinem Zelt liegt und er klagt Gott seinen Schmerz. Er sagt ihm, Gott, wir können keine Kinder bekommen und jetzt sind wir sogar schon so alt, biologisch funktioniert es sowieso nicht. Und dann lesen wir, dass Gott ihn einlädt. Er lädt ihn ein, aus der Dunkelheit seines Zeltes rauszugehen und sagt, hey, weißt du was, Abraham, guck mal an den Himmel. So viele Sterne, wie dort oben sind, so viele Nachkommen will ich dir geben. Man könnte auch sagen, er sagt, im übertragenen Sinne, weißt du, das ist meine Perspektive, Abraham, auf deinen Mangel. Ich habe genug und noch viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Und Gott lädt den Abraham ein, zu vertrauen in einem Moment, wo er es selber noch nicht sehen kann. Und es ist ein totaler Vertrauensschritt. Und ich glaube, viele Leute, auch in der Bibel, die kannten genau diesen Vertrauensschritt. Es gibt einen Bibelvers, den hast du, wenn du so im christlichen Business unterwegs bist, vielleicht schon mal gehört. Der kommt vom König David. Und König David, der sagt mal, Gott, du bist mein Hirte, deswegen wird mir nichts mangeln. Und du könntest ergänzen, weil ich weiß, dass Gott sich um mich kümmert, kann ich allen Neid ablegen. Also was kannst du tun, wenn dir so Gedanken kommen, wo du denkst, oh ja, ich wäre gern wie? Und wenn sich Neid breit macht in deinem Leben? Erstens, bekenn das Gott. Bekenn Gott, dass du neidisch bist und bitte ihn um Vergebung. Zweitens, bring Gott deinen Schmerz über das, was dir gerade fehlt und das, wovor du Angst hast. Und drittens, nimm Gottes Einladung an, dass er dich versorgen will mit dem, was du brauchst. Und ich will dich ganz praktisch einladen, das heute hier an diesem Abend zu machen. Wenn du willst, dann kannst du mit mir jetzt gleich beten und ich werde dann so eine Zeit lassen, wo ja kurz einfach Stille ist. Und wenn du magst, kannst du einfach Gott das in deinem Herzen sagen, was dich bewegt, wenn du über das Thema Neid nachdenkst. Und du kannst diese Einladung Gottes annehmen, dass er dich versorgen wird. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, du kennst uns. Und du kennst auch die Themen in unserem Leben, wo es uns schwerfällt, dir zu vertrauen. Du kennst die Situationen, wo wir auf andere blicken und wo Neid in unserem Leben ist. wo wir merken, wir können es jemandem anders gar nicht gönnen, dass es ihm bestimmte Dinge gelingen. Und ich danke dir, dass wir damit zu dir kommen dürfen. Und ich bete, Gott, dass du uns erinnerst, dass du uns aufmerksam machst auf das, wo das uns gerade betrifft. Und wenn du willst, dann kannst du das einfach ja, leise in deinem Herzen Gott jetzt sagen und Gott um Vergebung bitten. Gott, ich danke dir dafür, dass du in deinem Wort versprichst, dass du uns gern vergibst, wenn wir unsere Schuld vor dir bekennen und dass du uns reinigen willst von all dem Bösen, was dadurch in unser Leben gekommen ist. Und ich danke dir, dass unser Schmerz, wo es uns nicht gut geht gerade, dass der bei dir gut aufgehoben ist. Und dass du über unserem Leben sagst, dass du uns versorgen wirst mit all dem, was wir brauchen. Und ich bete, dass wir das erleben dürfen, dass unser Herz das lernt zu glauben und darauf zu vertrauen. Amen. Thank you.